Anfang des 20. Jahrhunderts revolutionierte der französische Künstler Marcel Duchamp mit seinen Readymades den Kunstbegriff radikal. Wie genau er das gemacht hat und welche Auswirkungen das auch auf die Kunst bis heute hat, darüber haben wir hier in der letzten Folge gesprochen. Marcel Duchamp hat aber Zeit seines Lebens nicht nur hinterfragt, was ist eigentlich Kunst, sondern auch immer wieder versucht, zum Kern aller Dinge vorzudringen, auch zu dem von Weiblichkeit und Männlichkeit. Ein gutes Beispiel dafür ist sein alter Ego Rose Sylvie, die in ganz verschiedenen Rollen immer wieder in Duchamps Werk auftaucht. Mal ist sie Fotografin, dann auch Autorin oder Urheberin von seinen Werken. Rose Sylvie ist ein Spiel mit Rollen und Namen gleichermaßen. Der Name nämlich ist eine Anspielung auf den bekannten französischen Ausspruch Eros, c'est la vie, was so viel bedeutet wie Liebe, das ist Leben. Diese Themen Eros und Sexualität sind insgesamt sehr präsent in allen Schaffensphasen von Duchamp. Das schreibt Monopolredakteurin Silke Hohmann im aktuellen Heft. Und all das wollen wir uns mal genauer anschauen und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Mein Name ist Sarah Steinert und ich freue mich wie immer sehr, dass ihr dabei seid.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
Und wir haben in dieser Folge auch wieder einen Gast in unserem Podcast, und zwar den Duchamp-Experten Dr. Thomas Girst. Er leitet in München das internationale Kulturengagement der BMW Group und ist gleichermaßen Kenner und Liebhaber von Marcel Duchamp. Doch bevor ich gleich mit ihm spreche, begrüße ich wie immer in diesem Podcast und trotzdem genauso herzlich an dieser Stelle die Chefredakteurin vom Monopol-Magazin, Elke Buhr. Hallo Elke.
Hallo Sarah.
Wir haben ja in der letzten Folge schon ausführlich über Duchamp gesprochen, aber bei so einem großen Künstler, der eben dann doch auch so prägend war, kann man wahrscheinlich auch mehrere Folgen hinlegen, ohne sich zu langweilen. Und wir haben auch schon erfahren, dass er ja jemand ist, der sich so sehr, sehr ungerne kategorisieren lassen wollte. Und da kann man ja dann eigentlich auch alleine daraus schließen, dass so ein alter Ego, das weiblich ist, einfach schon sehr gut zu ihm und dem, was er so möchte oder nicht wollte, auch passt. Was mehr aber, würdest du sagen, hat es jetzt noch mit dieser Rose Sylvie auf sich?
Also das ist einfach einer der spannendsten Werke. Man kann ja sagen, es ist insgesamt ein Werk von Duchamp, vor allen Dingen aus heutiger Perspektive, weil ja die zeitgenössische Kunst wahnsinnig viel mit diesen Identitätsfragen beschäftigt ist. Mit der Frage, was ist Identität und wer spielt wen, wer darf welche Rollen spielen. Und das bei Duchamp eigentlich erst anfing. Also das ist ja jetzt wirklich 100 Jahre her. Und das war halt damals in einem komplett anderen Kontext als heute, wenn ein Mann sich als eine Künstleridentität eine Frau wählt. Also ich glaube, das ist, das war schon sehr, sehr ungewöhnlich und funktioniert eigentlich auch nur in diesem Dada-Kontext, wo halt gesagt wird, wirklich alles ist möglich, ist sogar sowas Krasses, dass hier Duchamp das macht. Und ich finde das ganz interessant. Er hat halt erzählt, dass er sich überlegt hat, er wollte gerne eine andere Identität annehmen als Künstler. Dann hat er sich erst überlegt, er selbst war katholisch, ob er eine jüdische Identität annimmt. Dann fand er aber keinen jüdischen Namen, der ihm genug gefiel. Und dann hat er gesagt, warum nicht gleich eine Frau? Und was bedeutet das? Also warum, also erstmal heißt das, also sozusagen, wie ist die Verbindung zwischen den beiden? Also es geht darum, eine marginalisierte Position eigentlich einzunehmen, extra. Also das heißt, dass er natürlich in der damaligen Gesellschaft die Frau eher eine marginalisierte Position hat, genauso wie die Juden in der damaligen Gesellschaft, und dass er deswegen sowas ausprobieren wollte, dass er sozusagen von seiner männlichen, weißen Position mal zurücktreten wollte und schauen, was passiert.
Mhm. Das heißt, es war also auch quasi so eine Art Spiel und schon auch ja doch so ein bisschen so den Finger auf etwas richten und gleichzeitig aber auch so eine Art Selbstversuch, würdest du sagen. Wie fühlt es sich für ihn an? Was macht es auch mit ihm und seinem künstlerischen Schaffen?
Ja, total. Also was es macht, ist, es dekonstruiert die Künstlerrolle, was ja sowieso die ganze Zeit, also es geht ja die ganze Zeit darum bei ihm, was ist Kunst und was oder wer ist ein Künstler? Und in dem Moment, wo halt der Künstler unterschiedliche Identitäten hat, unterschiedliche Personen spielt, ist halt dieser Geniebegriff ist ja dann zerstört eigentlich, und dann ist es halt irgendwie unklar, was eigentlich ein Künstler ist. ob das Ganze jetzt noch besonders emanzipatorisch in Bezug auf die Frauenrolle ist, das ist wiederum so ein bisschen zu bezweifeln.
Da gab es auf jeden Fall auch, glaube ich, viel Kritik jetzt so in den letzten Jahren, ne?
Naja, weil das Interessante ist ja, er verbindet das ja immer mit Eros. Also das ist auch in anderen Werken, die Silke Hohmann hat das in unserem Heft sehr schön beschrieben, in ihrem Artikel darüber. Also er hat viele erotische Werke, auch fast pornografische Werke, und sozusagen die Überschreitung so vor 100 Jahren, die bestand darin, dass man überhaupt die Sexualität anspricht. Also eigentlich war so aus der bürgerlichen Sphäre ja in der offiziellen Rede die Sexualität war verbannt. Und wenn man dann Sexualität anspricht, allein das schon ist eine Überschreitung. Aber er spricht sie eigentlich oft an in einem Kontext, wo die Frauen dann mit Prostituierten zum Beispiel identifiziert werden. Das heißt, das ist nicht unbedingt, also das ist jetzt aus der Perspektive, aus heutiger Perspektive für die Frau jetzt auch das Gegenteil von, ich sag mal, Empowering, wie man das heute sagen würde, sondern da wird die Frau, also die Frau wird identifiziert mit der Sexualität, und es wird auch so eine gewisse Verfügbarkeit da oft irgendwie mit reingebracht. Das heißt, man würde das heute wiederum kritisieren, aber es ist natürlich aus der Perspektive der Zeit. Dieses Spiel mit der Geschlechtsidentität ist schon sehr spannend und auch dann progressiv zu verstehen.
Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, genau, du sagst es jetzt auch nochmal progressiv, dann ist es auch ähnlich, also dass er mit diesem Identitätsspiel auch wieder eine Art Grundstein gelegt hat, oder gibt es irgendwie auch noch viele andere Beispiele, vielleicht jetzt nicht unmittelbar vor ihm, aber so zumindest aus der Zeit, wo auch Künstler mit sexueller Identität gespielt haben und vielleicht auch aus der anderen Richtung, also Frauen, die als die männliche Alter Egos gehabt haben?
Also ich habe kurz nachgedacht, mir fällt nicht viel ein. Also was da natürlich, also die Dadaisten haben so ein bisschen mit allem gespielt. Und aber ich meine, das Problem war ja, dass sowieso ganz wenige Frauen überhaupt nur in der Szene aktiv waren, also mitspielen durften. Und also es gibt natürlich, sagen wir mal, frühere historische Beispiele von Frauen, die eventuell teilweise als Männer signiert haben, auch was weiß ich, Chanson oder so, die jetzt eine Schriftstellerin ist, einfach weil das einfacher war, weil Frauen halt nicht Künstlerin sein konnten, durften und sie deswegen eher ernst genommen wurden, wenn sie als Männer aufgetreten sind. So. Aber das ist ja eine ganz andere ja. Motivation, das funktioniert ganz anders so. Ne? Also deswegen ist es schon recht ungewöhnlich.
Das also erstmal als so kleiner Ritt durch die Kunstgeschichte, und dafür auch schon mal ganz herzliches Dankeschön, Elke. Und wir wollen aber natürlich noch ein bisschen tiefer einsteigen in dieses ganze Thema, und zwar im zweiten Teil dieser Folge, wenn wir dann nämlich begrüßen den Duchamp-Experten Dr. Thomas Girst. Das Spiel mit Rollen und mit verschiedenen Perspektiven findet sich ja immer wieder, wenn man in die Kunstgeschichte schaut. Und nicht nur in der Kunstgeschichte, sondern auch in der Musik ist es ein beliebtes Spiel. Viele kennen vielleicht Ziggy Stardust, die Figur von David Bowie. Und da gibt es natürlich auch zahlreiche weitere Beispiele. Und Marcel Duchamp hat sich eben entschieden für dieses Alter Ego Rose C'est la Vie, das dann im Jahr 1920 das erste Mal das Licht der Welt erblickt hat. Und welche Rolle Identität und sexuelle Identität im Speziellen im Werk von ihm spielt und auch für sein Alter Ego Rose C'est la Vie, darüber wollen wir jetzt sprechen mit dem Duchamp-Experten Dr. Thomas Girst, der das internationale Kulturengagement der BMW Group in München leitet und auch mehrere Bücher über Duchamp geschrieben hat, wie zum Beispiel auch das Duchamp Dictionary. Und damit begrüße ich ihn jetzt ganz herzlich an dieser Stelle. Herzlich willkommen, Thomas Girst. Schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Steinert, hallo Elke Buhr.
Wenn man sich über so viele Jahre auch so intensiv mit einer Person beschäftigt, dann muss es ja auf eine besondere Art und Weise, würde ich mal denken, gehaltvoll sein, damit man sich auch nicht langweilt, also damit Sie sich nicht langweilen. Und bei Duchamp kann man jetzt denken, dass es vielleicht auch daran liegt, dass er einfach nicht leicht zu verstehen ist. Also wir haben da in der letzten Folge uns sehr viel Mühe gegeben, ihn auch zu greifen. Ne, aber er hat sich ja auch immer wieder so von seine Kernidentität, kann man ja auch sagen, immer mal wieder verlassen, sich immer wieder neu ausprobiert. So jetzt eben auch mit diesem Alter Ego. Würden Sie aber sagen, dass es eigentlich zu jedem Künstler ein Dictionary bräuchte, um den in seiner Gänze zu verstehen? Oder ist das bei Duchamp besonders elementar?
Duchamp sprach immer davon, dass es letztlich keiner Worte bedarf, um Kunst zu erklären, denn Kunst sei eine ganz eigene Sprache. Und er war auch kein großer Leser. Er hat seine Notizen, das wissen wir, über Jahrzehnte hinweg immer mal wieder auch posthum dann publiziert. Aber mir war es wichtig, weil Duchamp oft so ein Topos geworden ist, auf den sich alle immer gerne berufen, weil er auch als sehr intelligenter, zumindest sehr komplexer Künstler, früher Avantgardist des 20. Jahrhunderts gilt. Aber oft stemmen Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker die Tür von innen zu und viele dieser komplexen Bücher über Duchamp sind kaum verständlich, was mich persönlich immer wahnsinnig geärgert hat, weil ich überhaupt keinen Anlass sehe, komplexe Sachverhalte darzustellen und nicht eine riesen Leserschaft dabei zu verlieren. Das heißt, dieses Wörterbuch, gerade auch weil Duchamp nachweislich den Petit Larousse geliebt hat, also das war sein Buch, das Wörterbuch, das er sehr mochte, ermöglicht eben der Leserin, dem Leser ein hindurchblättern, 200 verschiedene Möglichkeiten, sich Duchamps Werk zu nähern, ohne hoffentlich die Komplexität dessen zu verwässern, wofür er steht. Es war Guillaume Apollinaire, der 1913 sagte, es wird Duchamp vorbehalten sein, Kunst und das Volk zu vereinen. Das war natürlich bei einem Künstler wie Duchamp womöglich eher scherzhaft gemeint, aber ich habe zumindest den Anspruch an mein kunsthistorisches Schreiben, hier niemand zurückzulassen. Und der Dictionary gibt einem einfach einen Anlass dazu, hier alle mitzunehmen.
Und findet sich dann auch zu Rose de la Vie, also unter dem Schlagwort Rose de la Vie in Ihrem Buch zu Duchamp eine erste umfassende kleine Beschreibung, die so ein bisschen zu verstehen gibt, worum es da geht?
Ja, absolut. Rose de la Vie findet sich natürlich wieder und auch das Pseudonym und Alter Ego ist mit Sicherheit auch nochmal ein Begriff, weil es ist, Rose de la Vie ist nicht das einzige Alter Ego, das Marcel Duchamp in den Jahrzehnten, in denen er künstlerisch tätig war, auswählte. Elke Buhr hat das ja gerade sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, was in dem Zusammenhang noch uns weiterbringen könnte, ist Duchamps Interesse an der Zahl 3. Weil Duchamp ging es eben nicht um die 1, die hat er immer als Einheit bezeichnet, und die 2 als Opposition, als das Doppelte, als die Dualität. Sondern ihm ging es immer um die 3. Die 3 Standardstoppagen, die per Zufallsprinzip einen Faden von einem Meter Höhe auf eine beklebte Folie fallen ließen, die 9 Junggesellen, die sich um die Gunst der Braut buhlen in seinem großen Glas, das von 1915 bis 1923 entstand. Und diese Zahl 3, dieses Auflösen des Dualismus war etwas, das ihn auch als professioneller Schachspieler interessiert hat. Er hat 1932 ein Buch herausgegeben mit Vitali Halberstadt, Opposition und Schwesterfelder sind versöhnt. Das heißt, er wollte aus diesem Oppositionellen raus und ihn hat die 3 interessiert, weil es die 3 bedeutet der Rest, die 3 bedeutet die Reihe. Und ich glaube, das muss man auch sehen bei seinem Geschlechterspiel, dass es ihm hier nicht ging um binäre Dinge. Und ja, da war er womöglich seiner Zeit voraus, bei allen Einschränkungen, die man machen muss, wie die Elke Buhr ja auch schon ausgeführt hat. Aber das spielte mit Sicherheit auch bei seiner Überlegung mit herein, sich ein weibliches Alter Ego zuzulegen.
Also ich würde es jetzt erstmal sehen, er ist noch in der Dualität, er ist männlich eigentlich und entscheidet sich für das Weibliche. Was ist die dritte Ebene?
Also die dritte Ebene sind, dass man Rose de la Vie vielleicht sehen muss als ein Spiel mit den Geschlechtern, anstatt ein Auflösen mehr ein Auflösen dieses binären Systems. Wenn man als Mann eine Frau sein kann oder als Frau ein Mann, dann entsteht ja auch gleichzeitig etwas Drittes. Wir sehen das ja heute in zahlreichen Begrifflichkeiten und Termini. Es ging also weniger Duchamp darum, eine Frau zu sein, als die Geschlechterdifferenzen, zumindest nach den Parametern der damaligen Zeit, aufzulösen. Vielleicht auch hilft der Begriff Rose de la Vie dabei. Sie haben es als Liebe ist das Leben übersetzt, auch um den Begriff Eros vielleicht zu vermeiden. Und für den wollte ich auch nochmal vielleicht einen Stab brechen, dahingehend, dass Duchamp, genau wie Elke das auch schon sagte, sagte, Eros ist die Grundlage von allem, aber niemand spricht darüber. Ich meine, wir müssen uns hier die 1920er Jahre vorstellen. Und Eros ist weniger der Sexdrive oder die körperliche Lustbefriedigung für Duchamp, für die der Begriff Eros heute immer wieder hergenommen wird, sondern wir müssen uns über die Ernsthaftigkeit des Eros bewusst sein, so wie ihn Aristophanes definiert hat. Ich glaube, im 2. Symposium von Platon, also der griechische Dramatiker, der Duchamp auch ein Begriff war, der eben den Eros weit über das hinweghebt, was Lustbefriedigung ist, und eher in diese Kategorien des Geistes hebt, in denen Duchamp ja eben unterwegs sein wollte, vis-à-vis der rein visuellen Ästhetik. Und Duchamp, darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen, in seinen Liebesbeziehungen, in zahlreichen Frauen, die natürlich ihn begleitet haben, von denen er sich trennte, mit denen er zusammen war, ist auch sehr viel unerfülltes Verlangen von Duchamps Seite gegeben, dass er versucht, in seiner Kunst auch zu sublimieren.
Mhm. Ich finde es jetzt sehr spannend, weil was er eigentlich auch immer wieder, wenn wir uns Künstler genauer anschauen, so auftritt, ist so eine, ja, irgendwie auch diese Ähnlichkeit zu Spiritualität. Also zum Beispiel jetzt gerade beim Thema Eros, das ist ja in der Spiritualität zum Beispiel auch so, wird die sexuelle Energie als stärkste Energie betrachtet. Und bei der es aber eben, ja, auch wie Sie sagen, auch nicht nur einfach um jetzt Lustgewinn, Lustbefriedigung geht, sondern einfach auch wahrnehmen dessen, dass es uns als Menschen einfach auszeichnet und die stärkste Energie ist, die wir zur Verfügung haben. Und wir uns quasi genau überlegen sollten, wie wir die einsetzen. Ist das jetzt bei Duchamp auch dieses, also bleibt das so im Spielerischen oder ist das auch irgendwie eine Art Kanalisierung für ihn, könnte man sagen, dass er da diese, ja, dass er da dieses Alter Ego schafft? Also ist das ein Lenken von sexueller Energie auch, würden Sie sagen?
Ich glaube, dass wenn wir uns Duchamp da vor Augen führen, also das mit Sicherheit ist das der Fall, was Sie da sagen, es ist ja nicht nur, es ist Rousseau La Vie, er hat einmal gesagt, also vieles, man muss das ganz klar sagen, seine Wortspiele sind absolute Zoten, die heute überhaupt nicht mehr gehen würden im sexuellen Bereich und überhaupt nicht, die auch absolut, also sehr, er war, also seine Maskulinität war mit Sicherheit nicht toxisch, wenn wir uns heutige Beispiele dafür anschauen, aber natürlich war er ein Kind seiner Zeit, aber er hat eben etwas über diese Erotik hinaus, die Sie gerade auch erwähnt haben, er hat einmal gesagt, I want to grasp things with the mind, the way the penis is grasped by the vagina. Ich meine, man kann zu diesem Satz stehen, wie man möchte, aber er transportiert noch so viel mehr. Er transportiert Gedanken an non-euklidische Geometrie, an die vierte Dimension, an all das, was passieren kann, was über die Körperlichkeit hinausgeht und das in eine gedankliche Kategorie hinüberhebt. Ich glaube, wenn Sie mir das noch erlauben, Duchamp kam 1912 nach München. Er wurde 25 in dieser Stadt. Er war heillos verknallt in die Frau von Francis Picabia, Gabrielle Buffet Picabia. Er ist, ich glaube, 15 Stunden Zug gefahren, ist 8-mal umgestiegen, um sie an einem kleinen Zugbahnhof in Andelot-en-Montagne im Etival, wo sie ihre Mutter besuchte, kurz zu besuchen, bevor sie dann wieder in den Zug stieg, um nach Paris zu fahren. Das durfte keiner wissen. Da war dieser junge, verliebte Mann und Gabrielle Buffet Picabia sagte immer nur, was sollte ich mit dem anfangen, mit dieser überbordenden Liebe? Ich war verheiratet, ich hatte ein Kind. So, das war Duchamp in seiner Begierde, in seiner unvollendeten Liebe zu einer Frau, das sich später auch immer wieder wiederholte. Das, sein großes Glas, die Braut von ihren Junggesellen entblößt, sogar ist nichts anderes als der Versuch von 9 Junggesellen, die alle irgendwo in der dritten Dimension verhaftet sind und onanistischen Spielereien nachgehen, während oben auf derselben Fläche darüber in der vierten Dimension die Braut thront. Das sind klare Ansagen dessen, wo er sich selber als Mann, wenn er sich als einen betrachtet, sieht und wo er die Frau sieht, bei all den zotenhaften Wortspielen, die wir von ihm kennen. Und es ist ja derselbe Marcel Duchamp, der übrigens dann für Peggy Guggenheim in der Art of the Century Galerie in New York in den Mitte der 40er Jahre 1943 auch eine Ausstellung macht, die 31 Frauen heißt. 31 Women. Er hat sich da sehr früh, muss hier keine Ehrenrettung betreiben, wo es keine Ehrenrettung zu betreiben gilt, aber er hat sich sehr früh eben auch für Künstlerinnen festgelegt, eingesetzt. Und wir wissen von Dorothea Tenning, wie schwer das war, als Frau im Surrealismus, wo man letztlich nur als Muse dienen durfte, zu bestehen.
Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ist aber dieses ganze Eros, Liebesbeziehungen, Sexualität, war das freudvoll für ihn? Kann man davon ausgehen oder ist das eher leidbehaftet gewesen? Weil jetzt gerade klingt es für mich, als wäre das ja eher so ein freudvolles Spiel gewesen.
Ach, Das ist herrlich. Also man muss wahrscheinlich die Jahrzehnte sehen, weil es ist tatsächlich so. Peggy Guggenheim schreibt in ihrer Biografie: Every woman in Paris wanted to sleep with him. Und Henri Perrochet, sein Freund, schreibt später über ihn in New York, dass er immer von einem Blumenbouquet von duftenden Kleidern umgeben war, das sie stets erneuerte. Das ist auch ein Marcel Duchamp. Gabriel Buffet-Picabia, die ihn ihr noch als traurigen Jeune Homme triste dans un train, hat er selber ein Gemälde gemalt, das im Guggenheim-Museum hängt, das ihn als traurigen jungen Mann wahrnahm. Als sie ihn in New York wieder traf, konnte sie ihren Augen nicht glauben, wie dieser Mann sich entwickelt hatte. Aber dieser Mann gleichzeitig fängt dann in den 40er Jahren, da ist er schon über 60, eine Beziehung an zu der Frau des brasilianischen, wir wollen ja über Sex und Erotik sprechen, daher meine Beispiele seien hier erlaubt und auch ihre Frage erfordert ja auch die Antwort, weil es ist tatsächlich dieser Lustgewinn, den man daraus ziehen kann, wenn Körperlichkeit unerfüllt bleibt, aber dennoch eine Region im Hirn sich auftut. Nur dazu, er fängt eine Beziehung an mit Maria Martens. Das ist eine etablierte, fantastische, auch heute großgeschätzte brasilianische Bildhauerin, die Frau des brasilianischen Botschafters in New York. Wir reden von Mitte der 40er Jahre in New York. Duchamp ist dort, verliebt sich unendlich in sie und fängt ein Werk an zu bauen, an dem er die nächsten 20 Jahre arbeitet, bis kurz vor seinem Tod, das auch einen Torso beinhaltet, der von ihrem Körper abgenommen ist. Und Maria Martens ist diejenige, die sich von ihm trennt, als ihr Mann natürlich als Botschafter dann nach Paris abgeordert wird. Und sie hat ihm geschrieben, im Höhepunkt von deren Beziehung: Even long after my death, long after your death, I want to torture you. I want to see you lost in the murky haze, woven by my desires. Und die Briefe, die Duchamp Maria Martens schrieb, die sehr privat waren und letztlich sehr intim und letztlich vielleicht auch gar nicht hätten direkt veröffentlicht werden sollen, die aber erst jetzt vor 20 Jahren in den Weg der Öffentlichkeit fanden, da sehen wir einen ganz anderen, einen traurigen, einen verzweifelten Duchamp, der an seiner Liebe zu Maria Martens festzuhalten sucht, obwohl sie nicht mehr gegeben sein darf. Und das alles ist natürlich, und wir kennen das von uns selber, Frau Steinert, Elke, von mir, die Komplexität, ja, die uns als Menschen ausmacht.
Herr Gürs, also natürlich.
Danke, dass ich diesen Exkurs führen durfte.
Sehr gerne. Man hätte natürlich auch sagen können, also ne, nochmal, ich möchte mal ganz kurz zu meiner Spiritualität zurückkommen. Hätte er die Liebe, er hätte sie ja auch transzendieren können. Aber wenn Sie jetzt sagen, das hat er dann anscheinend nicht geschafft, ne? Weil die transzendierte Liebe ist ja dann eigentlich auch die, die nichts mehr möchte. Ne? Nicht nur, dass sie vielleicht die körperliche Erfüllung nicht mehr sucht, sondern dass sie ja dann auch so sich im Äther bewegen kann. Ne? Sie braucht dann keine, auf keinster Ebene Lustbefriedigung, auch nicht mental. Das ist ihm dann anscheinend nicht gelungen. Und deswegen hat er sich vielleicht dem Schachspiel zugewandt.
Das Schachspiel, also das, ja, aber auch das Schachspiel, weil er einfach außerhalb der Kunst Betätigungsfelder suchte, die ihm näher standen als vieles, was in der Kunst passiert. Aber ich hatte das große Glück, auch Beatrice Wood, die wunderbare Töpferin, noch kennenzulernen in Ojai, nördlich von Los Angeles. Ich habe sie interviewt, da war sie schon 103 Jahre alt. Und ich wollte natürlich in die Augen der jungen Frau schauen, also die damals junge Frau schauen, die sowohl mit Picabia, mit Henri Pierrochet und Marcel Duchamp eine Liebesbeziehung unterhielt, die immer nur zu mir sagte, und das widerspricht natürlich jetzt dem, was ich eingangs meinte, als ich sie nach der Erotik fragte von Marcel Duchamp und den anderen, sie meinte, their words were not erotic, their actions were. Also, und sagte das natürlich mit einem Lächeln. Hier sprechen wir natürlich von körperlicher Befriedigung, die wohl auch Beatrice Wood Freude bereitet hat. Aber Duchamp stößt, glaube ich, ob Sie das transzendieren nennen wollen oder im freudschen Sinne sublimieren wollen, stößt er eben hier diese Türen auf, die es ihm auch ermöglichen. Ich meine, Sie haben auf dem Cover von Monopol 20, jetzt im Mai 2022, dieses Urinal wiedergestellt, das natürlich auch in der Ausstellung in Frankfurt, die Susanne Pfeffer so wunderbar kuratiert und über die Silke Hohmann so wunderbar geschrieben hat, haben Sie dieses Fountain gesetzt. Und wenn wir uns das einmal nur ganz kurz anschauen. Es ist mit Armut unterschrieben. Armut steht wahrscheinlich für Richard. Und Richard Mutt kann auch heißen Rich Art ist gleich matt. Also reiche Kunst ist gleich Dreck. Duchamp hat sich ja immer gegen den Kunstkommerz gewandt. Die Adresse, mit der er das eingeschickt hat, das in die Société Anonyme, in die Society of Independent Artists, wo es dann ja nicht zur Ausstellung kam, wenn man sich darüber aufregte, dass man ein Urinal einsendet. Die Adresse, die dort baumelt an dem Einsendungsnotiz, ist von Louise Norton. Und Duchamp spielt gleich mit Geschlechtern, wenn er auch mit seiner Schwester schreibt, dass eine Frau dieses Pissoir eingereicht hat. Wenn sie Ermut umdrehen, und Duchamp war der deutschen Sprache ermächtigt, dann haben sie Mutter, also Mutter. Natürlich wurde das Fountain, wie es ja auch heißt, als Buddha of the Bathroom schon 1917 bezeichnet. Es ist ein männlich konnotiertes Objekt, aber gleichzeitig stellt es auch in dieser Fotografie von Stieglitz, was zeitgenössischen Betrachterinnen gleich auffiel, auch ein Womb da, ein Schoß, ein Mutterleib. Das heißt, sie haben gleichzeitig mit vielen verschiedenen Schichten an Bedeutung, ob das die Unterschrift ist, ob das der Name ist, Fountain, etwas, das aus dem es heraussprudelt, wo es ja eigentlich hineinspruden sollte, so viele Bedeutungsfelder, die sich dort auftun, vom Schattenwurf bis zum Zufall des Auswahls des Objektes, die natürlich auch mit den Geschlechtern außerhalb der Binarität spielen.
Es ist immer wieder faszinierend, wie viel drinsteckt, wenn man so ein bisschen mehr in die Tiefe taucht. Ich würde es gerne nochmal versuchen, auf so einer theoretischen Ebene nochmal mehr zu greifen, weil wir jetzt sehr persönlich eigentlich ja auch in Duchamp oder auf Duchamp geschaut haben. Würden Sie sagen, es gründet sich mit diesem Geschlechterrollenspiel auf irgendeine Theorie? Also ist es zum Beispiel eine Weiterentwicklung dieser Indifferenztheorie oder kriegen wir es auf der Ebene nicht zu greifen?
Ich glaube, genau, Duchamp ist eben nicht zu greifen. Das ist der Punkt und das wusste er genau, weil er als professioneller Schachspieler auch immer schaut, was macht denn mein Gegenüber? Und er muss das Gegenüber natürlich schon kontemplieren und mitdenken in seinem nächsten Move. Dass dieser nächste, und Duchamp hat ja selber gesagt, mich interessiert die zeitgenössische Audience überhaupt nicht. Mich interessiert das Publikum in 50 und 60 Jahren, denn es ist ja sowieso nie das Publikum, das zeitgenössische, das ein Künstler, eine Künstlerin hochjazzed, ja, aber ihr Bedeutung verleiht, sondern dass die Spreu vom Weizen trennt sich durch das posthume Publikum. Und das hat Duchamp natürlich interessiert. Und ich glaube, der Grund, warum er gerade so wichtig, also warum er immer noch wichtig ist und gerade auch im außerwestlichen Kanon wichtig ist, auch von Frauen betrachtet, kritisiert, aber auch gesehen wird in dem, was er erreicht hat von Künstlerinnen, und dass da der Diskurs ihn letztlich auch noch auffangen kann, hat eben etwas damit zu tun, dass er auch über viele Jahrzehnte hinweg sich selber Gedanken machen konnte über seine Positionierung. Ob das dann aufgeht oder nicht, ist immer eine Frage. Aber er lebte eben lang zurückgezogen. Welcher Künstler hat denn noch? Duchamp hat mit Mitte 70 seine erste Einzelausstellung gehabt. Nicht in einem großen Museum dieser Welt, sondern im Pasadena Museum of Art. Wenn man so lange in Frieden gelassen wird, dann kann man auch sehr lange im Dunkeln Dinge tun, die, wie Nietzsche das immer sagt, man muss lange Wolke gewesen sein und Blitz sein zu können. Und ich glaube, die Blitze, die Chance, die schlagen jetzt gerade eben ein, eben weil er auch gegen den Kanon so vorgegangen ist, gegen den westlich definierten Kanon so vorgegangen ist, als weißer europäischer Mann, das steht außer Frage, dass ihn eben heute auch viele diesbezüglich bewundern oder ihn, wenn nicht als Säulenheiligen, so doch als Vorbild sehen. Gerade zu einer Zeit, das sei mir noch erlaubt, wo er letztlich dieses ikonoklastische von Duchamp ja längst zur Ikone und zur Inkunabel geworden ist. Ja, also das Ready-Made wird gefeiert, wo es davor gar nicht gezeigt wurde, weil man es als zu provozierend empfand.
Das fand ich jetzt ganz spannend, dass Sie gesagt haben, dass er so ein bisschen auch so für so auf eine gewisse Art und Weise vorausschauend war, also vielleicht sich auch eher an ein Publikum, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, gerichtet habe, was eigentlich erst nach seiner Zeit kam. Dann würde ich gerne die Frage anschließen, weil es ja jetzt eben auch doch schon viel Kritik gibt, ne? So gerade eben an seinem Umgang mit Eros und Sexualität, der sei sogar respektlos, heißt es so von einigen Stimmen. Können Sie das nachempfinden? Sind Sie auch der Meinung?
Also wenn man sich für einen Künstler begeistert, sollte das niemals in einer Hagiografie ausarten, sondern man sollte auch immer seine Begeisterung natürlich kritisch hinterfragen. Wichtig ist, dass wir einfach begreifen, und wie gesagt, noch einmal, das wissen wir alle von uns selber, derselbe Mann, der Beatrice Wood Geld schenkt, weil sie keinerlei Möglichkeit hatte, in New York durchzukommen und hat selber wenig und ihr auf dem Weg zur Künstlerin hilft. Derselbe Mann, der Peggy Guggenheims Geld auch dazu nutzt und ihre Art of the Century, um Dutzende von Frauen zu zeigen, ist derselbe Mann, der am Totenbett von Mary Reynolds von New York nach Paris fliegt, um dort zu sein und dann noch ihren Nachlass zu ordnen, ist derselbe Mann, der für ein halbes Jahr eine Frau heiratet, die 24 ist, von der er sich eben verspricht, dass sie so viel Geld mitbringt, dass er niemals mehr arbeiten muss, die noch 4 Jahre nach der Trennung, sie hieß Lydia Sarrazin Les Avoirs, ihre Briefe mit L'Idiot unterschrieb, weil sie einfach nicht darüber hinwegkam, wie Duchamp sie sozusagen benutzte. Das ist derselbe Mann, der die schlimmsten Zoten in Wortspiele verpackt. Muss man entschuldigen sowieso nichts. Das muss man im Zeitkontext sehen. Aber Duchamp macht es uns hier nicht leicht, ihn als jemand zu sehen, der ganz, ganz früh sich schon ausnahmslos und bedingungslos für Frauen einsetzt. Also so war es überhaupt nicht. Deshalb ist die Kritik gut. Ich glaube aber, dass Duchamp gegenüber anderen Künstlern in dieser Zeit tatsächlich auch einer härteren Untersuchung dahingehend standhält, dass man ihn begreift, auch in all den guten Dingen, die er in seinem Leben getan hat und auch in dem Aufstoßen dieser dualistischen, oppositionellen Geschlechterrollen, vor allem durch Rose de la Vie.
Aber dieses Respektlose, das würde ich gerne noch mal kurz noch mal nachhaken, dass er vielleicht respektlos war in seinen privaten Liebesbeziehungen, ne, das ist ja noch mal die eine Sache, aber auch diese Respektlosigkeit im Umgang mit Sexualität grundsätzlich im Werk. Haben Sie dazu noch irgendwie was zu sagen? Weil das begreife ich noch nicht so ganz, merke ich.
Künstlern hat Duchamp geraten, weil es ging nicht nur um sein Nachleben, weil wir über die Zeit sprechen nach ihm und wie er sich eben dafür versuchte zu positionieren, hat er auch eben in den wenigen Reden, die er hielt, gegen den Kunstkommerz. Er hat schon in den 60er Jahren von Quick Art gesprochen, die nur produziert wird, um Sammler zufriedenzustellen. War da sehr kritisch und hat eben Künstlern geraten, The Great Artist of Tomorrow will go underground. Weswegen ich glaube, dass wir von vielen Künstlerinnen und Künstlern gar nichts mitbekommen, die wahrscheinlich in 50, 60 Jahren sehr wichtig sein werden. Hat er eben auch, jetzt wollte ich eigentlich nur den Bogen spannen zu dem, was Sie mich ursprünglich gefragt haben, hat er eben auch letztlich der Betrachterin und dem Betrachter, indem er in diesem wichtigen Essay The Creative Act den größtmöglichen Raum eingeräumt, nämlich im Sinne dessen, dass er sagte, der Künstler, die Künstlerin schafft nicht das Werk, sondern das macht der Betrachter und die Betrachterin. Die sind genauso Teil des kreativen Prozesses. Das heißt, wenn Sie jetzt von Respektlosigkeit, genau, gegenüber Frauen, dann ist das etwas, was er mit Sicherheit, ich kann das jetzt auch nur abstrahiert darstellen oder gedanklich mir vor Augen führen, nicht dagegen wäre, weil er auch versucht, hier keine Position zu beziehen, denn es sind ja Sie, Frau Steiner, die dann das als respektlos empfinden und er ja genau Ihre Einstellung dazu als Teil des kreativen Aktes begreift. Ich denke mir, das wäre jetzt keine Ausrede, aber ich denke mir, das wäre eine Möglichkeit der Indifferenz, von der Sie ja selber sprachen, die er auch da fortführen würde. Nur wenn Sie das große Glas sehen, wo die Braut genauso viel Raum einnimmt, ich kann es nur noch mal sagen, wie die neuen der dritten Dimension verhafteten Bachelors, während sie in der vierten Dimension schwebt, dann ist das letztlich eine Feier und ein Altar für die Frau, den man genauso kritisch wiedersehen kann. Aber ich glaube, wo er doch sich genug Gedanken dahingehend machte, dass nicht alles bei ihm im Zotenhaften, Machohaften verortet werden kann.
Also gerade, das klingt eben auch so ein bisschen für mich raus, dass es ihm auf eine gewisse Art und Weise ja vielleicht egal war, wie er dann doch rezipiert wurde, dass es, oder beziehungsweise dass, wie die Leute sein Werk aufnehmen, also er setzt seine Impulse, aber mit so einer gewissen Klarheit darüber, dass er wie wenig eindeutig es in der Rezeption sein kann. Also egal, wie eindeutig vielleicht seine Kunst gemeint ist, es gibt immer so einen Teil, über den er sowieso keine Kontrolle hat und den er auch anscheinend akzeptiert. Also vielleicht dann auch Interpretationen von Rose de la Vie und all seinen Werken mit so einer gewissen, ja, vielleicht auch so einer gewissen Indifferenz, die ja sehr weise eigentlich ist.
Indifferenz und eine Nonchalance. Ich meine, wenn wir heute über Readymade sprechen, dann und das klang glaube ich auch schon an. Das ist, ich glaube, Elke sprach davon im ersten Podcast. Das ist ja kein Segen mehr, sondern das ist ein Fluch. Wir wissen doch, dass der erste Mensch, der ein Schloss anbrachte an irgendeinem Brückenzaun, war ein Poet. Der zweite war schon ein Idiot. Ja, also das heißt, wir sehen, dass sich natürlich auf Duchamp berufen wird auf eine Art und Weise, die ihn auch absolut verwässert. Beim Readymade allein kommt Zufall, Geschmack, non-euklidische Geometrie, die vierte Dimension, Grey Matter, Schattenwürfe, Ironie, all das, Indifferenz, Inframance kommt ins Spiel. Das sind hochkomplexe Gedankenkonstrukte. Und ich glaube, das macht das aus, was Silke Hohmann bezeichnete als Flirten. Also sie fühlte sich angeflirtet von den Werken von Duchamp, weil die einfach für uns selber, und das ist das, was mich fasziniert an ihm, für uns selber Türen aufmachen, die Dinge einfach etwas entspannter zu sehen, als wir das gemeinhin tun. Und gleichzeitig sind einem die Dinge nicht egal. Duchamp hatte das große Glück, nach seinem Skandalerfolg des Akt eine Treppe herabsteigens in New York in 1913 während der Amelie-Show dann auch über 5 Jahrzehnte in Frieden gelassen zu werden. Wie gesagt, seine erste Ausstellung erst 1963 in Pasadena. Und immer wenn dann irgendwann ein verlorener Journalist bei ihm vorbeikam, sich darüber wundert, dass er noch lebte und er gefragt wurde, was er macht, sagt er immer nur, ich bin Atmer, ich atme, je suis un respirateur. Und dass er 20 Jahre heimlich noch an einem posthumen Werk gearbeitet hat, hat er natürlich nicht verraten. Aber ich glaube, das ist diese Ruhe, diese Zen-Ruhe, die er hat, die wirklich immer noch einen begeistert. Ja?
Und so ein bisschen wie also eine unerschöpfliche Quelle wirkt. Also ich kann auf jeden Fall Ihre Begeisterung für diesen Künstler jetzt nochmal total nachempfinden. Freue mich jetzt auch, dass wir an dieser Stelle auch nochmal auf die Ausstellung verweisen können, die ja noch bis zum 3. Oktober in Frankfurt am Main gezeigt wird, nämlich zu Marcel Duchamp, auch mit dem Titel Marcel Duchamp im Museum für moderne Kunst. Die Infos dazu packen wir natürlich auch nochmal auf unsere Website und in die Shownotes. Und dann sage ich jetzt an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, Thomas Gürst, für dieses sehr wirklich aufschlussreiche, spannende und inspirierende Gespräch. Ich hoffe auch, dass er Sie weiterhin so inspiriert und vielleicht sprechen wir uns irgendwann nochmal und dann haben wir bestimmt oder haben Sie bestimmt viele neue Erkenntnisse nochmal zu ihm. Das war sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank dafür.
Vielen Dank, Frau Steinert, und vielen Dank, Monopol, meine favorierte Zeitschrift.
Schön, auch noch ein bisschen Werbung am Schluss. Sehr gut. Und in der nächsten Folge, da sprechen wir dann über einen ganz anderen Bereich aus der Kunst. Es geht nicht ums Kunstmachen, sondern ums Kaufen und Verkaufen von Kunst. Auch ein wichtiger Teil. Denn im Juni startet wieder die weltweit renommierte Kunstmesse Art Basel. Auf der zeigen und verkaufen seit den 1960er Jahren vornehmlich Galerien die Werke ihrer KünstlerInnen, aber auch VertreterInnen von Auktionshäusern lassen sich die Kunstmessen nicht entgehen. Und deswegen fragen wir dann in dieser kommenden Folge, welche Rolle spielen eigentlich Auktionshäuser bei der Art Basel? Und dazu haben wir einen Gast eingeladen, der das Geschäft mit der Kunst aus erster Hand kennt. Dirk Boll, er arbeitet beim britischen Auktionshaus Christie's und wird auch in diesem Jahr wieder auf der Art Basel sein. Und das war's dann von uns für heute. Diese und alle weiteren Folgen von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol Magazin, könnt ihr wie immer in unserer detektor.fm App hören. Aber ihr findet diesen und alle weiteren Podcasts natürlich auch bei Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und bei Spotify. Und damit ein ganz herzliches Dankeschön an meine Kollegin Sarah-Marie Plikat. Die hatte wie immer die Redaktion für diese Folge. Ich bin Sarah Steinert, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, sage, macht es gut, bleibt gesund und wenn ihr mögt, dann bis zum nächsten Mal.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.